Quartier Latin, Place de l'Odéon. Es ist Nacht in Paris. Eine heruntergekommene Mansardenwohnung. Keine Heizung, keine Bibliothek, ein Bücherchaos. Gestapelt zum Scheiterhaufen. Kein Schreibtisch. In der Mitte der Wohnung ein Küchentisch. Darauf etliche Bücher. Darunter aufgeschlagen die indische Bhagavad Gita und ein Hammer. Symbol einer Haltung, die im Anschluss an Friedrich Nietzsche alle falschen Wahrheiten zertrümmern will. Emil Choran notiert in sein Notizbuch: Once upon a time there was
a tavern. Heute habe ich über die Gita meditiert und nachts ein Bistro aufgesucht, um dort den modischen Gassenhauer zu hören, den ich so gerne habe. Those Were the Days von Mary Hopkins.
Es gibt keine Erlösung durch Reflexion. Und das verstärkt sich naturgemäß für jemanden, der wie Choran unter dem Terror der weißen Nächte gelitten hat. Ein durchgehender Punkt seiner Biografie sind die schlaflosen Nächte, wo er anfängt herumzustreuen.
Joachim Hake, Theologe und Direktor der Katholischen Akademie Berlin.
Was ist eine einzige Kreuzigung verglichen mit jener täglichen, die der Schlaflose erleidet? Ich strich aus meinem Wörterbuch Wort für Wort. Nach dem Massaker überlebte nur eins: Einsamkeit. Wer zum Geistigen strebt, wird das Scheitern höher stellen als jeden Erfolg. Denn das wesentliche Scheitern enthüllt uns selber, gestattet uns, uns zu sehen, wie Gott uns sieht, während der Erfolg uns von dem entfernt, was in uns und in allem am innerlichsten ist. Nur eines zählt: ein Verlierer zu sein.
Die Essays und Aphorismen Emil Chorans lesen sich als Ausdruck eines zutiefst unglücklichen Bewusstseins. Das gesamte Leben ist für ihn angesichts der unvermeidlichen Endlichkeit, den Phasen von Angst, Trauer und Schmerz, eine Zumutung. Wobei er seine eigene Befindlichkeit zum Ausgangspunkt seiner Meditationen über die Conditio Humana macht. Auch Buddha Gautama lehrte schon vor 2500 Jahren, Leben ist Leiden. Doch sah dieser einen Ausweg aus dem Elend. Für Emil Choran gibt es keine Erlösung. Vielleicht reibt er sich gerade deshalb in seinen Schriften an christlichen Erlösungsvorstellungen, an der Frage der Existenz Gottes. In Abgrenzung zu Jean-Paul Sartre spricht er in einem Interview sogar von einer religiösen Dimension seines Werkes.
Ich fühlte zwar eine religiöse Unruhe, ein Gären in mir, doch ich wusste genau, dass ich den Glauben nicht besaß und dass ich ihn nie besitzen würde. Zu glauben ist im Grunde eine Gabe. Man kann nicht glauben wollen. Es wäre lächerlich.
Alles Ideologische, alles Programmatische, vor allen Dingen alles Aufklärerische, nur Optimistische ist ihm wesensfremd. Die Negativität der Müdigkeit ist für ihn natürlich auch angesichts der schlaflosen Nächte eine Verheißung. Und er wäre gerne müde, aber er ist es eben nicht. Und er versucht sich durch Reflexion, durch Nachdenken zu erschöpfen, um durch diese Erschöpfung an den Punkt zu kommen, wo ihm das vielleicht einleuchtet, was er sucht, aber nicht finden kann. Eine Fülle des Seins, ein Gott, an den er nicht glaubt.
Ins Zentrum seiner Weltanschauung rückt Choran die radikale Subjektivität, das persönliche Leben und Leiden des einzelnen Menschen. Und kritisiert die Modelle der abstrakten Philosophie als Versuche, die Lebensnöte der Existenz zu verschleiern. Damit erweist er sich schon früh als Vertreter einer praktischen Lebensphilosophie.
Philosophie, sich hinter mehr oder weniger objektiven Wahrheiten verbergen, Nöte verbreiten, die einen scheinbar nichts angehen, unpersönliche Ängste kultivieren, mit Wortgepränge Notrufe tarnen. Die Philosophie? Ein anonymer Schrei. Wo hat Kant in der Kritik der reinen Vernunft seine Trauer zum Ausdruck gebracht?
Chorans Kritik an der systematischen Philosophie, vor allen Dingen natürlich am deutschen Idealismus, hängt wesentlich damit zusammen, dass diese systematische Philosophie nach seiner Meinung den Menschen vom Leben entfernt. Und dieses Leben, da gibt es die, wie ich finde, treffendste Beschreibung von Choran, dem kommt er nahe in dem, was er sagt, ich bin ein Sekretär meiner Empfindungen.
Ich betrachte alles, was ich geschrieben habe, nicht als Theorie, sondern als Kur für mich selbst.
Choran will jede Empfindung, jede kleinste Regung wahrnehmen und untersuchen. Nicht, indem er sie in systematische Begrifflichkeiten presst. Er wählt einen anderen Erkenntnismodus, den der schweifenden Meditation.
Meditieren heißt, in einer Idee aufgehen und sich darin verlieren. Während Denken heißt, von einer Idee zur anderen hupfen, sich in Quantität tummeln, Nichtigkeiten anhäufen, Begriff auf Begriff verfolgen. Meditieren und Denken, das sind zwei divergierende, unvereinbare Tätigkeiten.
Emil Choran wird am 8. April 1911 in einer kleinen Ortschaft südlich von Hermannstadt geboren, im ungarischen Teil der Habsburger Monarchie. Die Region wird 1918 als Folge des Ersten Weltkrieges zu Rumänien kommen. Sein Vater Emilian ist orthodoxer Geistlicher. Von seiner Mutter Elvira erbt er einen starken Hang zur Melancholie. Bereits mit 15 liest er Nietzsche, Balzac, Tagore, Schopenhauer, Lichtenberg und Dostojewski. Mit 17 beginnt die quälende chronische Schlaflosigkeit.
Ich werde wach bleiben bis ans Ende meiner Tage. Dort wird man mich erwarten und Rechenschaft verlangen über meine nicht geträumten Träume. Keine Idee kann Trost sein im Dunkel. Kein System und keine Gewissheit hält den durchwachten Nächten stand. Es gibt Seelen, die krank sind durch Nächte, von denen sie niemals genesen werden.
Mit 17 Jahren studiert Choran in Bukarest Philosophie. In dieser Zeit beginnt eine unrühmliche Episode in seinem Leben. Die vorübergehende Begeisterung für eine christlich-orthodox gefärbte rumänische Variante des Faschismus, die Eiserne Garde. Ein Stipendium der Humboldt-Stiftung ermöglicht ihm Studien in Berlin, Dresden und München. 1933, nach dem Philosophieexamen. Erst später, Kritiker sagen viel zu spät, wird er sich vom Faschismus distanzieren. 1934 erscheint Auf den Gipfeln der Verzweiflung. Das Buch des 23-Jährigen enthält bereits alle seine großen Lebensthemen. Von der Kritik wird es begeistert aufgenommen. Auffällig, der für ihn typische Stil der losen Essaysammlung und geschliffener poetischer Aphorismen.
Der wahre Kontakt zwischen zwei Menschen stellt sich nur durch die stumme Gegenwart her, durch den Anschein einer Nichtkommunikation, durch einen geheimnisvollen Austausch, der einem inneren Gebet entspricht.
1937 erhält Choran ein Stipendium des Französischen Instituts in Bukarest und zieht nach Paris, wo er sich mit Samuel Beckett sowie den Exilrumänen Paul Celan und Mircea Eliade anfreundet. Choran wechselt die Sprache seiner Schriften. 1949 erscheint Die Lehre von Zerfall auf Französisch. Er erhält den Prix Rivarol und wird als Philosoph des Absurden und des Nichts gefeiert, als Philosoph, der die Krise der Epoche auf den Punkt bringt. In dem Buch geißelt Choran auch, wohl nicht zufällig angesichts der eigenen Verfehlungen, die Kapitalsünden des Fanatismus, der Intoleranz und des Terrors der Propheten und empfiehlt provokativ die Tugenden des Müßiggangs, der Faulheit und der Skepsis. Menschen, die solche Werte leben, seien die wahren Wohltäter der Menschheit, weil sie den Wahn des fanatischen Bescheidwissens unterliefen.
Meistens tue ich überhaupt nichts. Ich bin der untätigste Mensch in Paris. Nur eine Hure ohne Kunden ist untätiger als ich.
Sein Leben lang ringt Emil Choran in einer Art Hassliebe mit dem Christentum.
Die Aussagen zum Christentum bei Choran sind hoch zwiespältig, hoch zweideutig. Da spricht eine erhebliche Verachtung des Christentums, des christlichen Monotheismus, seiner Heilsgeschichte, der Kreuzestheologie Jesu, die dann nur interpretiert wird auf den Punkt hin, das Ressentiment in die Weltgeschichte eingetragen zu haben.
Joachim Hake, Theologe und Direktor der Katholischen Akademie Berlin.
Die Theologie ist eine Verneinung Gottes. Welch eine abgeschmackte Idee, Argumente zu suchen, um seine Existenz zu beweisen. All diese Abhandlungen sind keinen einzigen Seufzer der heiligen Theresa wert. Seitdem die Theologie existiert, hat niemand eine Gewissheit erlangt. Denn die Theologie ist die atheistische Version des Glaubens. Wahrscheinlich hat das Christentum uns beigebracht, den Blick zu senken. Gott hat alle unsere Minderwertigkeitsprobleme ausgeschlachtet. Wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, hätte das Christentum nicht triumphiert. Seit 2000 Jahren rächt sich Jesus an uns dafür, dass er nicht auf einem Sofa gestorben ist.
Das sind Aussagen, die einen erschüttern, zumal in meiner Person, da ich ja selbst bekennender Christ bin. Es gibt aber auch zahlreiche Äußerungen von Churan, die von einer großen Hochschätzung gerade der Heiligen sprechen. Teresa von Avila, Meister Eckhart, Johannes vom Kreuz und viele andere mehr. Es gibt Äußerungen, wo er schreibt, dass die Christen den Nächsten, den Menschen aus der Nähe lieben können, das neidet er ihnen.
Sein Leben lang faszinieren Churan die christlichen Mystiker. Er sieht in ihnen insofern Seelenverwandte, als sie voller Leidenschaft die persönliche Erfahrung in den Mittelpunkt stellen.
Der Mystiker erlebt seine Ekstasen niemals in den Grenzen einer Definition. Nicht den Forderungen des Denkens sucht er gerecht zu werden, sondern denen seiner Erlebnisse. Die Mystiker kämpften für ihren Glauben, traten Gott im kühnen Angriff gegenüber, ergriffen vom Himmel Besitz. Es konnte ihnen nichts Schlimmeres zustoßen, als in die Hände der Priester zu fallen. Gott werden, sich in den Abgrund der eigenen Klarheit stürzen. Dazu gehört mehr Tollkühnheit als zu allen anderen Handlungen. Die Ekstase ist der Grenzwert des Erlebens.
Er bleibt immer ganz nah an den Empfindungen und Erfahrungen und Erschütterungen seiner verzweifelten Existenz und schaut bewundernd neidvoll auf die Heiligen und er sucht ihre Nähe.
Ach, könnten wir dem Beispiel der Mystiker folgen, alle Gewissheiten überspringen? Ach, könnten wir uns wie sie in göttlich blendendem Selbstbetrug ins Nichts zurückführen?
In einem Interview erzählt Churan, dass er selber mindestens einmal eine mystische Erfahrung erlebt habe. Es geschah auf einer seiner nächtlichen Touren durch Paris.
Er ist wieder schlaflos und irrt umher und gepeinigt von dieser Schlaflosigkeit und seinen vielen Gedanken, die er nicht los wird, macht er, so sagt er, die Erfahrung einer großen Ergriffenheit, einer leeren Überfülle, eines Zuruhekommens seiner Leidenschaften. An anderer Stelle in einem Interview sagt er, er musste sich in diesem Moment die Faust in den Mund stecken, weil das so überwältigend war. Insofern erkennt die Erfahrung der Mystik und er wartet auch auf sie, die ihm aber nicht das bedeutet, was Gnade im christlichen Glauben bedeutet oder dass er damit einkehrt auf den Weg des Christentums.
Im Gegensatz zu den Mystikern duldet Churans cholerisches Temperament niemanden über sich, schon gar keinen Gott.
Diese Wutanfälle, dieses Bedürfnis zu explodieren, jemandem in die Fresse zu schlagen, wie soll man dem Herr werden? Man braucht auf der Stelle einen kleinen Gang über den Friedhof oder besser noch einen endgültigen.
Von früher Jugend an studiert Churan die religiösen Traditionen Asiens und den tiefgreifenden Unterschied von östlicher und westlicher Kultur.
Wir alle sind in gewisser Weise Rasende, die den Schlüssel zur Seelenruhe verloren haben. Indem die moderne westliche Philosophie das Ich als Fetisch aufgeblasen hat, macht sie daraus die Sprungfeder unserer Dramen und den Drehpunkt unserer Ängste. Ich bin von der indischen Philosophie gefesselt, denn alles, was ich tue, was ich denke, sind nur Ich und Widrigkeiten des Ichs.
Neben der Auslöschung des Ichs fasziniert Churan, wie positiv der Buddhismus die Begriffe Nichts und Leere versteht und sieht darin einen Beleg für die ihm so wichtige Parallele von Mystik und Skepsis.
Für den Buddhismus, für den Orient überhaupt hat das Nichts keinesfalls die düstere Bedeutung, die wir ihm beimessen. Es geht in eine Grenzerfahrung von Licht über oder, wenn man so will, in einen Zustand strahlender Leere.
Die Leere bedeutet für Choran nicht einfach nur das Nichts, sondern ein Nichts, das Fülle bedeutet, aber nicht eine Fülle der Positivität, wie sie die Welt uns vorträgt, sondern dieses Nichts hat einen Charakter von Erlösung, wobei man jetzt von diesem Wort Erlösung alles fernhalten muss, was wir normalerweise christlicherseits darunter verstehen. Sondern es ist irgendetwas, was ihn geborgen sein lässt, was ihn an das Ende der Leidenschaften führt.
Leider könne der westliche Mensch diesen Vorschlägen nicht folgen, beklagt Emil Choran. Trotz der damit verbundenen unstillbaren Nöte bleibt er dem westlichen Weltbild des zerrissenen Menschen treu. Das Lächeln Buddhas würde unseren Gesichtern kein Licht spenden.
Wenn Buddha sagt, man muss sich von seinen Begierden lossagen, über das Ich triumphieren, kann ich das nicht. Ich bin gefangen in meinen Widersprüchen und meinem Temperament. Wir sind zum Selbst gedrängt, zum Gift des Ich. Wir, die Schlemmer des Schmerzes, wer von uns würde zögern, wenn er zu wählen hätte zwischen der Predigt von Benares und Baudelaires Vers »Ich bin die Wunde und der Dolch«?
Immer wieder im Werk von Choran ist die Rede davon, dass die Musik ein Phänomen ist, das von der Skepsis nicht durchsetzt ist, das frei ist von Skepsis. So sehr Choran die Gottesbeweise verachtet, so sehr ist er überzeugt, dass in der Musik eine Nähe zu Gott möglich ist, die an keinem anderen Punkt möglich ist.
Wenn man bedenkt, dass so viele Philosophen und Theologen Tage und Nächte damit verloren haben, nach Gottesbeweisen zu suchen und den Eigentlichen verloren haben. Nach einem Oratorium, einer Kantate oder einer Passion muss er existieren, sonst wäre das ganze Werk des Kantors nur eine herzzerreißende Illusion. Der Schlüssel zu Bachs Musik, das Verlangen nach Flucht aus der Zeit. Wenn wir mit Bach die Sehnsucht nach dem Paradies fühlen, so sind wir mit Mozart darin. Diese Musik ist paradiesisch. Ihre Harmonien sind Lichttanz im Ewigen. Musik ist die endgültige Emanation des Universums, wie Gott die äußerste Emanation der Musik ist.
An Choran fasziniert mich, dass er eine große religiöse Sehnsucht hat, aber dass er zu jenen gehört, die Erfahrung der Gnade des Glaubens nicht haben machen können. Er ist ein Verzweifelter, ein Verworfener. Und auch wenn mich sein Dualismus als Christ nicht überzeugt, naturgemäß nicht, kenne ich kaum jemanden, der so ernsthaft der Sekretär der Empfindungen gewesen ist, der Religiösen wie der Irreligiösen.
Emil Choran, den manche für den bedeutendsten Kulturkritiker des 20. Jahrhunderts halten, stirbt am 20. Juni 1995 in Paris. Einige Jahre vorher verleiht ihm die Académie Française ihre höchst dotierte Auszeichnung, den Prix Mourant, den er wie alle Ehrungen seit den 50er Jahren ablehnt.
Wiederholte Übermüdung lässt mich das Schweigen grenzenlos schätzen. Alle Begriffe verdünnen sich, alle Ausdrücke werden gedämpft, alles. Nachdem du dich wie ein Wahnsinniger geplagt, alle Probleme zu lösen, dich auf die Höhen gequält hast und schließlich die allerhöchsten Antworten geben wolltest, entdeckst du am Ende im Schweigen die einzige Wirklichkeit. Wer nicht im Schweigen endet, hat nicht alles gesehen.